Solitudines paludesque, Einöden und Sümpfe, das ist der Spreewald, so meinte im 11. Jahrhundert etwas abfällig ein tatkräftig an der Kolonialisierung und Christianisierung des Ostens beteiligter gewisser Tietmar, Bischof von Merseburg. Obwohl doch damals in der Spreewaldgegend längst Germanen und seit dem 6. Jahrhundert auch slawische Siedler aus dem Osten Ackerbau und Viehzucht betrieben und ihre Rundburgen und Blockhüttensiedlungen gebaut hatten. Sumpfiger, waldreicher, unzugänglicher als heute war der Spreewald zur Zeit der deutschen Ostexpansion vor 1000 Jahren gewiss. In unseren Tagen ist er gut zugänglich über Kanäle, Feld- und Waldwege, eher waldarm und über weit verzweigte Graben und Kanalsysteme bestens arrondiert. Eine bis auf einen Urwaldrest vom Menschen gestaltete Wasser- und Kulturlandschaft. 30.000 Hektar, größtenteils Landschaftsschutzgebiet, dünn besiedelt und Urlaubsattraktion. Für Ex-DDR-Bürger seit eh und je und seit anderthalb Jahren auch für die Westdeutschen. Das ist der Spreewald heute.
Ich liebe Wassersport und bisher waren die Gewässer der früheren DDR ja für uns mehr oder weniger tabu oder nur zu erheblichen Preisen erschwinglich. Und heute ist das alles möglich. Das ist ein gewisser Nachholbedarf bei uns Bundesbürgern und dem kommen wir jetzt nach.
Der Mann aus Bielefeld steht auf einem Parkplatz in Lübbenau, dem Tor zum Oberspreewald, und hebt gerade sein Paddelboot vom Wagen.
Wer den Spreewald wirklich kennenlernen will, durchpaddelt ihn am besten. Vom Unterspreewald, nur 40 Kilometer südöstlich von Berlin gelegen, von diesem noch urtümlicheren nördlichen Teil des Spreewaldes bis nach Burg im Zentrum des Oberspreewaldes sind es immerhin 75 Kilometer. Eine in Europa einmalige eiszeitliche Wasserlandschaft. Man kann sie auf sage und schreibe 530 Kilometern Flussarmen und Kanälen durchfahren. Fließe heißen diese teils natürlichen, teils vom Menschen angelegten 1 bis 10 Meter breiten Wasserstraßen. Und sehr gemächlich fließen sie auch dahin, mit geringem Gefälle. Der Spreewald, ein Paradies für den bedächtigen Wassersportler. Lübbenau, mit 22.000 Einwohnern die größte Spreewaldstadt, hat durch die Ansiedlung der Braunkohlen- und Textilindustrie ihre Bevölkerungszahl seit 1945 fast vervierfacht. Lübben, das Tor zum kleineren Unterspreewald, im Mittelalter ein bedeutsamer Handelsplatz am Messweg, der alten Handelsstraße von Leipzig über Torgau nach Frankfurt-Oder, heute ein beschauliches Kreisstädtchen der Niederlausitz, durchflossen von der Spree und 4 Nebenarmen. Und Burg, die Streusiedlung mit den Ortsteilen Dorf, Kauper und Kolonie. Alle diese 3 größeren Randsiedlungen des Spreewaldes sind slawischen Ursprungs. Und alle 3 haben einen Fährhafen. Wer den Spreewald besucht, wird seine Wasserreise hier beginnen.
Schulz, Werner zur Position 3, ruft aus erhöhter Glaskanzel im einst Hafen der Freundschaft genannten Fährhafen von Lübbenau der Dispatcher durch den Lautsprecher, um den Andrang nach den traditionellen Spreewald-Kahnfahrten halbwegs zu bewältigen. Da kommt das rechte Spreewaldgefühl auf, wenn man sich auf den gondelähnlichen Booten 30 bis 40 Leute Bankreihe an Bankreihe pro Fahrt auf einen Kahn gepackt, über die dunklen Wasser der von hohen Bäumen gesäumten Kanäle starken lässt. Unter Stegen und Brücken hindurch, Bänke heißen die hier, vorbei an Wiesen und Gemüsefeldern. Unglaublich diese Stille. Schon das Rauschen der hohen, für den Oberspreewald so typischen Schwarzerlen kommt einem hier laut vor und die Rede des Fährmanns stört fast.
Das Wetter haben sie ja mitgebracht, also wollen wir hoffen, dass es halbwegs so bleibt und nicht anfängt zu regnen. Dann klappt das auch heute alles. So, wir werden jetzt jedenfalls die Rundfahrt Lede hier durchführen und circa 2,5 Stunden unterwegs sein.
Werte Gäste, bitte zur Kamera schauen und lächeln.
Das ist die klassische 2-stündige Kahnpartie von Lübbenau nach Lede im Herzen des Oberspreewaldes. Der Spreewald-Gondoliere starkt seine 40 Gäste mit Routine auch durch engste Kurven und unter den vielen Holzbrücken hindurch, ohne anzuecken. Einzige Steuerungsmöglichkeit, das Starkholz, das sogenannte Rudel. Da kommt gerade ein Spreewaldbauer mit einem Riesenfuder Heu, der Kahn so hoch beladen, wie der Mann groß ist.
Der Briefträger, die Feuerwehr, der Weg zur Schule. Alles über die Fließe, die Lebensadern des Spreewaldes. Und die müssen Jahr für Jahr ausgebaggert und entkrautet werden. Andernfalls würde dieser Region im sensiblen Gleichgewicht von Wasser und Land in wenigen Jahren der sklerotische Kollaps drohen. Der Kahn ist hier, was anderswo das Auto ist. Nur wenige Ausnahmegenehmigungen für motorgetriebene Kähne werden erteilt.
Die Kunst des Starkens beherrscht der echte Spreewälder aus dem FF. Der Fährmann hat sie für die Auswärtigen, die Touristen, zum Beruf oder zumindest doch zum Nebenberuf gemacht. Mehr als 300 Spreewaldfährleute, darunter auch einige Frauen, sind in einer Genossenschaft zusammengeschlossen, deren Vorläufer es schon lange vor der DDR gab. Als kundenfreundliches Unternehmen hat sich dieser Zusammenschluss der Fährleute bewährt. Wenn man Glück hat, bekommt man gar Auskunft über die Entstehungsgeschichte dieser eigentümlichen Niederungs- und Auenlandschaft.
Es ist gerade 10.000 Jahre her, das Ende der letzten, der Weichsel-Eiszeit. In Süddeutschland nennt man sie die Würmeiszeit. Im Baruther Urstromtal fließen riesige Schmelzwassermassen ab, vom Neißetal nordwestlich in Richtung auf den Unterlauf der Havel. Geschiebesandflächen, Schwemmsandfächer werden aufgeschüttet. Beim heutigen Lübben wird die eiszeitliche Spree nach Norden abgelenkt, bricht in ein altes Gletscherzungenbecken ein, füllt es mit ihren Ablagerungen auf, stößt weiter im Norden auf Dünen und muss ihren Lauf nach Osten nehmen, bis zum heutigen Schwielochsee. Bei so wenig Gefälle kann die Spree sich nicht tief einschneiden, kein Tal bilden. Also geht sie in unzähligen Wasserarmen in die Breite. Begrenzt von kuppigen Endmoränen im Norden, Schmelzwasseradern im Westen und Süden, durchsetzt von kleinen Talsandinseln, den sogenannten Kaupen, auf denen heute zum Beispiel die verstreuten Ortsteile von Burg im Osten des Oberspreewaldes gebaut sind. Der Spreewald, ein europäisches Unikat eiszeitlicher Landschaftsbildung.
Ich finde es immer als besonders nachteilig, wenn unsere Kahntouristen von Lübbenau aus zu dem Museumsdorf Lehde aufbrechen und dann an sich anstatt der urwüchsigen Spreewaldnatur fast ausschließlich an einer geschlossenen Kette von Bungalows unterschiedlichster Formen, Größen und Bauformen und auch unterschiedlichsten Pflegezustandes entlangfahren. Ähnliches finden wir an anderen Stellen auch noch. Ich glaube, hier ist uns die Bewirtschaftung des Spreewaldes etwas außer Kontrolle geraten. Allerdings liegt dies nun schon 2 oder auch teilweise 3 Jahrzehnte zurück und die Fehler lassen sich dort vielleicht nur etwas lindern, kaum generell aufheben.
Dieter Kahl, Ingenieur und Mitbegründer der gerade ein Jahr alten Spreewaldgesellschaft, macht sich Sorgen um den Erhalt des besonderen Charakters dieser von 1 Million Touristen im Jahr heimgesuchten Landschaft. Für die Westtouristen unter ihnen immer noch ein Naturparadies.
Die Ruhe, das verhältnismäßig saubere Wasser noch und die ganze Atmosphäre, die Zuvorkommenheit von den Fährleuten, das ist das, was mich halt immer wieder beeindruckt.
Also super ist es hier, ganz toll angelegt, ruhig, sauber alles vor allem, wenn man so die DDR ringsherum kennt. Das ist ja was ganz anderes.
Ja, es ist wie Venedig, nur statt schöne Häuser, schöne Natur.
So der erste Eindruck, und der ist schon überwältigend. Wie gepflegt die riedgedeckten Blockhäuser aus dunkelgebeiztem Erlenholz mit ihren bunten Vorgärten sind und wie prächtig auf den kleinen Feldern Meerrettich, Zwiebel und Gurke gedeihen. Sanddurchsetzte Moorböden, anmoorige Böden, hier Glock genannt, eignen sich besonders für den Gemüseanbau. 2/3 des Oberspreewaldes werden heute von Wiesen eingenommen. Die ertragreichsten und einstmals weit verbreiteten Wiesengesellschaften, die Rohrglanzwiesen, sind infolge hydrographischer Veränderung im Laufe der Zeit zurückgetreten. So lese ich in meinem kleinen Spreewaldführer. Was hier so verklausuliert infolge hydrographischer Veränderung heißt, darüber klärt mich eine junge Spreewälderin auf.
Die saure Gurke für einen Spreewald ist eigentlich das Typische. Die wird eben angebaut bei uns, eingelegt selbst mit Dill, Salz, einigen anderen Gewürzen, Meerrettich und dann jeder eine in der Hand. Gewürzgurken und Senfgurken werden auch hergestellt, Aber es macht eben alles sehr viel Arbeit und in den letzten Jahren ernten wir auch nicht mehr viel durch die ganzen Krankheiten. Die Umwelt, das macht Gurken kaputt, muss man zu viel spritzen und bewässern und wachsen nicht mehr so wie früher. Früher konnte man die anbauen wie Unkraut. Da ist alles gewachsen, jetzt ist nichts mehr. Man muss viel Arbeit reinstecken, wenn man was ernten will. Und meistens ist es eben nach 4 Wochen schon vorbei mit den Gurken, wenn man jetzt anfängt zu lesen. Gute 4 Wochen und dann sind es schon wieder vorbei. Früher hat man eben bis 12 Wochen die Gurken gelesen. Dadurch, dass nur auch schon viel Gifte im Wasser sind, kommt das natürlich mit auf den Boden rauf. Und dadurch kommen vielleicht auch schon einige Krankheiten mit in den Boden rein. Und man muss dann eben wirklich öfters mal spritzen gegen Läuse, dann mal wieder eine Fliege oben auf dem Kohl oder Kartoffelkäfer.
Manuela Fitko, die junge Verfahrensingenieurin und Bäuerin im Nebenerwerb, steht in ihrem Kahn im Hafen von Lede und verkauft Zwiebeln an Touristen, die in der berühmten Spreewälder Gaststätte zum fröhlichen Hecht einkehren. 3-mal so viel hätte sie früher geerntet, klagt sie. Wie hat es doch mal so schön geheißen, was klärt den Kopf bei Mann und Frau? Saure Gurken aus Lübbenau. Gut, durch den Bau von Nord- und Südumfluter in der DDR-Zeit gäbe es einen gewissen Schutz vor dem früher so gefürchteten Hochwasser, aber wenn jetzt im Winter die Wiesen zur Düngung überflutet würden, käme eben das ganze Gift mit aufs Land.
Die Zeiten, in denen Spreewälderinnen zum Berliner Stadtbild gehörten, in Tracht mit blumenbestickter Tüllhaube und gestreiftem Rock und in Weidekörben Gurken, Meerrettich und Eier verkaufend, die sind längst vorbei. Heute ist die ganze Spreewaldlandwirtschaft in Gefahr. Einmal durch die Riesenbraunkohlenkraftwerke in Lübbenau und im nahen Fettschau. Dort wurden bei voller Leistung 50.000 Tonnen Rohbraunkohle täglich verfeuert. Der Ruß- und SO2-Ausstoß belastet den Gemüseanbau ebenso wie die Einleitung des eisenhaltigen Grundwassers aus dem neu erschlossenen Braunkohlentagebau im benachbarten Schlabendorf und Seese. Und das färbt die Fließe auffällig braun und rot.
Und dann, mein Spreewaldschützer Karl, kommt die Gefahr noch aus einer ganz anderen Richtung.
Aus der Bewirtschaftungsart, das heißt also vorwiegend Handarbeit, vorwiegend Gemüseproduktion, vorwiegend kleine Flächen, kein Technikeinsatz oder nur in begrenztem Maße möglich. Zum anderen ist der Spreewald, und das aber wiederum ist ein echtes Anliegen des Naturschutzes, zu einem überwiegenden Teil als Wiesenareal zu erhalten. Und dieses Wiesenareal bedarf aber andererseits der Pflege. Wenn Sie sich jetzt die Kausalkette vorstellen, dass unsere in der Landwirtschaft Tätigen ihre Milch, die bisher subventioniert wurde, zu diesen bisherigen Preisen nicht mehr los wird, aber billiger nicht produzieren kann nach den hier nur möglichen Methoden, und dann werden die Wiesen nicht mehr gemäht, da gibt es kein Heu mehr und einen Spreewald ohne Heuschober kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber zum anderen, was eigentlich noch viel schlimmer ist, wenn die Wiesen nicht mehr gemäht werden, dann setzt innerhalb von wenigen Jahren die Verbuschung ein. Und der Spreewald, der ja eigentlich in herkömmlicher Weise nicht ein Naturareal urwüchsigen Typs, sondern eine Kulturlandschaft ist, das heißt, dass hier immer der Mensch und die Natur zusammengewirkt haben, voneinander abhängig waren, aber hier auch die Landschaft in der Weise geprägt haben, dass dann dieser Charakter im Großen und Ganzen, der eigentlich erhaltenswert ist, verloren gehen würde.
Dieter Karl aus Burg hat aber seit kurzem doch Grund zu der Hoffnung, dass der Spreewald erhalten oder gar nachhaltig regeneriert werden kann. Denn zum einen haben die Spreewälder mit der Gründung der Spreewaldgesellschaft begonnen, die Initiative für ihre Heimat selbst in die Hand zu nehmen.
Die Spreewaldgesellschaft ist eine Selbsthilfeorganisation der Bürger des Spreewaldes, die sich zum Ziel gesetzt hat, zum einen die Erhaltung der Natur, der traditionellen Lebensweise, der Bauweise im Spreewald, zum anderen aber natürlich auch für eine gesicherte Existenz seiner Bewohner plädiert.
Und hoffnungsvoll stimmt die engagierten Spreewälder auch, dass die UNESCO den gesamten Spreewald als Biosphärenreservat anerkennen will und ihn für die Liste der weltweit zu schützenden Naturdenkmale vorgeschlagen hat.
Die Eigenart des Spreewaldes erhalten ist ein Anliegen, das eigentlich gesamtstaatlich, ich möchte sagen, über die Grenzen unseres Landes weit hinausgeht und nicht nur ein Anliegen der Bewohner selbst ist, obwohl es die natürlich am meisten betrifft. Zum einen glaube ich, dass wir mit der Erreichung des Schutzstatus Biosphärenreservat eine sehr günstige Ausgangsbedingung bekommen um den Spreewald insgesamt als Naturareal, aber auch als Kulturlandschaft auf Dauer zu erhalten. Das setzt aber zum anderen natürlich voraus, dass wir die Ziele, die dort gesetzt sind, nämlich die Erhaltung des Spreewaldes sowohl von der Natur als auch von der traditionellen Lebensweise, als auch von den Lebensmöglichkeiten der Bewohner hier, einschließlich eines ausgewogenen Tourismus, und auch der Tourismus ist im Spreewald nicht etwas Negatives, sondern er hat ja eine lange Tradition, und es kommt eigentlich ausschließlich darauf an, Tourismus und Belastung von Natur und Umwelt in einen sinnvollen Gleichklang zu bringen. Nun muss ich aber sagen, den Appell in diese Richtung, den stellen wir nicht nur an Reiseveranstalter oder an Staatsorgane, an Verwaltungen, sondern den stellen wir auch vor allen Dingen an unsere Bürger, sich sinnvoll an einem Planungsprozess zu beteiligen.
Vor allem auch an der Planung eines anderen Tourismus.
Die Hauptziele sind eigentlich, dass man im Spreewald ein attraktives Programm für den Touristen bietet. Das heißt also nicht den Massentourismus, sondern vielleicht den Naturerlebnistourismus, dass man hier mit Wanderungen auf dem Wasser, zu Fuß, mit dem gezielten Hinführen zu bestimmten Naturarealen, zu bestimmten Schönheiten in der Landschaft eben die Attraktion schafft und nicht versucht, durch Masse, eben durch Konsum im Spreewald den Umsatz zu machen. Denn ich glaube, die Bewohner kommen ja hierher, weil sie die Natur erleben wollen und nicht, weil vielleicht die Bockwurst in Burg besonders gut schmeckt.
Aber in den letzten Jahren sei manches schon besser geworden. Das hört man im Spreewald immer wieder.
Es sind noch mehrere Brutpaare Eisvögel zu beobachten. Auch der Fischreichtum hat wieder zugenommen. Es gibt zum Beispiel seit langen Jahren vermisst die Quappe wieder. Und auch Stichlinge habe ich wieder beobachtet.
Erhard Steffen, Fotograf und Fährmann aus Burg, meint in letzter Zeit eine Verbesserung der Wasserqualität in den Fließen feststellen zu können. Und gefischt wird im Spreewald immer noch, was Angler hierzulande bestenfalls aus Büchern kennen. Plötze, Zander und Döbel. Das Fischrecht haben hier von alters her die Sorben, die in einer Fischereigenossenschaft zusammengeschlossen sind.
Wenn wir vom Spreewald sprechen, so ist das ja eigentlich nur noch ein sehr eng begrenztes Waldgebiet, was diesen Namen Wald echt verdient. Aber es ist, so glaube ich sicherlich sagen zu können, für die Naturfreunde der interessanteste Teil. Es gibt dort eine schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere die Tierwelt, die sich dort eigentlich noch einiger Exponate erfreut, die in der DDR, in Deutschland, aber vielleicht auch in der Welt schon sehr selten geworden sind.
Gemeint ist der sogenannte Hochwald, ein wirklicher Schwarzerlen-Urwald im Herzen des Oberspreewaldes. In den letzten Jahren gehen hier dank intensiver Schutzmaßnahmen die Bestände des so selten gewordenen und nur in urwüchsigen, feuchten Wäldern lebenden Schwarzstorches, aber auch die von Kranich und Fischotter nicht mehr zurück. Noch 15% des Spreewaldes sind Wald, 2/3 Weide und der Rest Gemüseland. Dazwischen verstreut liegen Einzelgehöfte, meist in Blockhüttenbauweise und meist nur mit dem Kahn oder über Pfade und über unzählige Brücken zu Fuß zu erreichen. Die beiden einzigen zusammenhängenden Spreewalddörfer Lede und Leipe sind inzwischen über befestigte Straßen mit Lübbenau bzw. mit Burg verbunden. In Lede erinnert das Freilandmuseum an die herkömmliche Spreewälder Lebensweise.
3 rekonstruierte Blockhausgehöfte, jeweils mit dem Wohn- und Stallhaus in einem, Kahnschuppen, Backhaus und Schweinestall rundherum. Die hölzerne Wäschemangel, der Vielzweck-Kachelofen geben ein anschauliches Bild vom einfachen bäuerlichen Leben in dieser abgeschiedenen Wasserlandschaft. Und das große Gemeinschaftsbett, in dem Kinder, Eltern und Großeltern zusammenschliefen, demonstriert die Enge und Kargheit des damaligen Lebens.
Erst hat man die Feldsteine gelegt, dann wurde es Jurist gelegt und dann Blockbauweise gemacht. Und das hat man gemacht, weil viel Hochwasser im Spreewald war, damit es immer wieder trocken wurde, damit Luft durchziehen konnte. Keller gibt es keinen im Spreewald.
Die Museumsführerin macht's knapp und schnell. Aber die nur mit dem Nötigsten schlicht eingerichteten Blockhäuser hinterlassen doch einen tiefen Eindruck. Und abgesehen von dem Gemeinschaftsbett Viel anders sieht es in den oft 200 Jahre alten Spreewaldhäusern in Blockbauweise auch heute nicht aus. Wenn man sich alltäglich immer nur starkend über das Wasser gleitend fortbewegen kann, so denke ich mir, und solange Motorboote verboten bleiben, haben Hast und Eile unserer Zeit im Spreewald keine Chance. Aber wer vom Spreewald spricht, darf auch von den Sorben nicht schweigen, dachte ich, bevor ich im Spreewald war. Unter dem Ortsschild Burg lese ich Borkowi, unter Lede Ledi, und auch Lübben ist mit Lubin zweisprachig ausgeschildert.
Hopfinas we Borkowach, Joredne, mü, bidli me ho we Botach, Botach, to Joredna Kraina, psi Spreewi.
Wir sind hier in Burg. Burg gehört zum Spreewald und ist als Streusiedlung mit über 56 Quadratkilometern Ausdehnung die größte Gemeinde der ehemaligen DDR. Viele Touristen kommen, um sich die Schönheit unserer Heimat an der Spree anzuschauen.
So klingt Niedersorbisch.
Benno Pötsch, den Sorbischlehrer aus Burg, hatte ich gebeten, mir ein paar Sätze auf Sorbisch zu sagen. Irgendwie aufgesetzt, künstlich kam mir die Situation vor. Im ganzen Spreewald hatte ich niemanden Sorbisch oder Wendisch, wie man hier sagt, reden hören.
Wenn im Elternhaus die Sprache nicht gesprochen wird, die Wendische, dann pflanzt sich das eigentlich auch nicht fort. Und die Kinder haben das in der Schule gelernt, aber das bleibt einfach nicht haften jetzt. Da möchte man dann schon zu Hause, so wie wir das haben, wenn die Eltern Wendisch gesprochen haben, dann haben wir das mitgelernt dort bei den Eltern. Und jetzt haben die Häuser, jetzt in den Häusern wird gar nicht mehr die Sprache gesprochen. Überhaupt nicht. Nur die ganz alten Leute noch. Die pflegen das noch untereinander dann, wenn sie sich treffen, dann sprechen sie die Sprache. Aber sonst eigentlich kaum noch.
Wilmine Lang, eigentlich doch ein deutscher Name, Wilhelmine Lang, ist Sorbin und arbeitet in sorbischen Kulturgruppen mit. Aber die sorbische Kultur stirbt aus, meint sie. Nur künstlich, aus ideologischen Gründen, habe man die Sorben so unterstützt in den alten SED-Zeiten. Die Domowina, Anfang des Jahrhunderts gegründet und ursprünglich eine sorbische Selbstverwaltungsorganisation, sei in den SED-Zeiten zum zentral gelenkten Parteiinstrument verkommen. Und Parteifunktionäre aus Ost-Berlin seien sogar mit afrikanischen Delegationen in den Spreewald gereist, um zu demonstrieren, wie fortschrittlich die SED in der Minderheitenpolitik sei. Alles Propaganda. Man habe, und vielleicht sei das in der Oberlausitz anders, im Spreewald jedenfalls einer verschwindenden Minderheit von Sorben zur Erhaltung einer kulturellen Identität verhelfen wollen, die hier nur noch ein paar Älteren etwas bedeute. Sie selber habe das an ihrer Tochter gemerkt, die sei zwar auf die sorbische Schule gegangen, könne aber kaum Sorbisch sprechen. Es heißt, noch 100.000 Menschen in der Ober- und Niederlausitz, zu der auch der Spreewald gehört, sprechen eine der beiden sorbischen Dialekte. Wenn es noch halb so viel sind, meint die Sorbin aus Burg, dann sind das viele. Im Spreewald vielleicht noch 5.000 bis 6.000. Gut, die blumenbestickten Trachten sind, sonntags und an Feiertagen, wieder in Mode gekommen. Manche Bräuche, wie das Stoppelreiten, das Hahnschlagen oder das Osterfeuer, werden weiterhin gepflegt. Und an den Giebelfürsten der Blockhäuser erinnern die gekrönten Schlangenköpfe an vorchristliche sorbische Mythologie. Aber sehr viel mehr ist im Spreewald nicht geblieben von der Kultur dieses westlichsten aller Slawenvölker.